Herzlich willkommen zurück beim Horse Friends Podcast. Wir haben uns eine kleine Pause nach dem Equidemia Online Summit gegönnt. Da haben wir so viel Output produziert, da haben wir danach gedacht, wir machen mal ein kleines Schnauferle. Aber heute Abend habe ich mir die liebe Rebecca und die liebe Gitti in den Podcast eingeladen, denn ich habe ganz viel Feedback von euch bekommen, wunderbares Feedback nach dem Online-Summit, aber auch viele Fragen, die er aufgeworfen hat. Und der einen oder anderen Frage, der wollten wir doch ganz gerne näher auf den Grund gehen. Wir haben uns so gut unterhalten, dass wir gesagt haben, das wird jetzt erstmal hier der erste Teil. Und heute unterhalten wir uns vor allem über die ersten zwei Tage, und zwar über die Themen Ethologie und über das Thema Calming Signals. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zurück im Horse Friends Podcast. Und heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich die Rebecca und die Gitti bei mir.
Hallo.
Hallo Gitti, hallo Rebecca. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Und unser Thema ist heute, wir haben gesagt, wir haben jetzt 4 Wochen danach. Wir müssen uns eigentlich nochmal ganz dringend über den Equidemia Online Summit unterhalten. Wir haben ziemlich viel Unpit da geliefert. Was ist denn bei den einzelnen Leuten so passiert? Das ist eine Frage, die mich brennend interessiert hat. Und das ist die Frage, die ich gerne an euch weitergeben möchte heute Abend. Bei mir ist nämlich eine ganze Menge passiert. So, auch nach dem Summit.
Ja, es in 4 Wochen passiert auch ganz schön viel.
Oh, Gitti, ja. Vielleicht magst du mal anfangen. Was ist denn bei dir eigentlich passiert?
Also ich muss sagen, ich habe das Summit sehr, sehr, also ich fand es extrem interessant und sehr augenöffnend für mich auch und vor allem auch in die Weise, dass mir bewusst geworden ist, wie wenig weit wir zum Teil noch sind mit unserer Pferdehaltung und mit unserem Pferdeverständnis. Also ich fand vor allem die ersten 2 Tage für mich besonders spannend, wo es da eben um Verhalten ging und ein bisschen auch in die Richtung Pferdepsychologie. Da war Lubetzky mit seinem mit der Kommunikation in der Herde zum Beispiel, ja. Das war für mich so ein Denkanstoß, gerade auch in seinem Vortrag, wie viel achtsamer ich im Umgang mit der Billy sein möchte. Also ich bin auch so ein Typ, der zum Teil sehr gehetzt unter anderem im Stall ist. Also ich habe einen sehr, sehr vollen Alltag und möchte natürlich Zeit mit ihr verbringen und möchte dann auch trainieren etc. Und ich habe schon gemerkt, dass ich oft sehr, sehr gehetzt und wenig achtsam bei ihr bin. Ja? Also wenig diese bewusst wahrnehmen, Mindfulness, wie es auch oft gefallen ist, ja, was sich gerade bei ihr tut, was sich gerade bei mir tut, entschleunigen, ja. Und ich habe echt gemerkt, auch in diesen 4 Wochen, wie viel Spaß es bringt, mehr auch in diese Ruhe und in diese Pause und in das Beobachten zu gehen, mehr zu schauen, wie kommuniziert sie mit mir, wie kommunizieren wir untereinander, wann kommen die Calming Signals zum Beispiel, also da achte ich jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark darauf. Und das hat uns beiden, finde ich, sehr gut getan. Also ein bisschen weg von diesem Doing in das Being zu gehen, wie es auch öfter gefallen ist. Ja. Also das war für mich so ein ganz, ganz, ganz krasses Learning aus der Konferenz, wofür ich dir auch sehr dankbar bin, dass wir da echt wirklich auch wissenschaftlich fundiert das einmal aufgezeigt bekommen haben. Also da waren ja extrem geniale Vorträge auch, wie eigentlich das Wohlbefinden des Pferdes sich dann auf alles andere auswirkt, wie wichtig es ist, da einfach ein bisschen mehr hinzuschauen und hinzuspüren. Und da habe ich in den letzten 4 Wochen einen sehr starken Fokus darauf gesetzt.
Spannend. Rebecca, du nickst schon im Hintergrund hier. Für alle, die es ohne Bild gucken.
Ja, das ist das finde ich auch absolut was super Spannendes und super Interessantes. Und was ich sagen muss, das habe ich jetzt auch die letzten paar Wochen tatsächlich auch nochmal gemerkt. Tatsächlich nicht unbedingt die erste Woche nach der Konferenz oder so. Aber jetzt gerade die letzten 2 Wochen waren zum Beispiel für mich beruflich auch super stressig. Und auf einmal komme ich im Stall an und sehe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Pferd reagiert anders. Und auch dann, wenn ich zurückgegangen bin und mir nochmal eine Pause genommen habe, oder auch dann nochmal zum Beispiel die Einheiten zum, bei sich selber ankommen, wie zum Beispiel Hanna die Einheit mit uns gemacht hatte. Danach war das wieder eine viel leichtere, direktere Kommunikation. Es war dann auch wieder so, ich komme, gehe Hallo sagen, fange an, unsere Sachen zu richten und kann dann fragen, und hast du Zeit, wollen wir was zusammen machen? Und es war dann auch, dass wir wieder eine Kommunikation hatten und nicht, dass sie mich angeguckt hat. Bist du sicher? Bist du ganz sicher, dass es heute eine gute Idee ist? Da hatten wir wirklich zwischendrin so ein paar Tage, wo ich dachte, irgendwas stimmt gerade nicht. Wo ich aber auch wusste, es passiert gerade so viel, wo ich dann einfach nochmal viel bewusster gemerkt habe, was ich eigentlich alles so mitnehme und wie viel uns das eigentlich dann auch tatsächlich stört. Was ich auch sagen muss, ist, dass ich nochmal viel bewusster mitbekomme, wenn wir jetzt arbeiten gehen, ist bei uns so, dass wir auf einer Anlage, dass unsere Pferde in einem kleinen Offenstall stehen, der aber keinen Platz oder keine Halle hat, und dann laufen wir in den Reitverein zum Arbeiten. Arbeiten, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Dass je nachdem, wer da ist und was für eine Atmosphäre da herrscht, je nachdem, wie ich auf die Atmosphäre reagiere, er auch nochmal ganz anders reagiert. Und auch je nachdem, welches Pferd da ist. Das sind mal jetzt manchmal so Momente, wo mir so bewusst wird, okay, ja gut, aber wenn ich mir den anderen da angucke, dann brauche ich mich eigentlich nicht wundern, warum mein Pferd heute gerade nicht so gut zuhören kann. Nee. Der andere hat einen sehr hohen Worry Cup. Dann atmen wir dreimal durch und machen heute nur Basics, 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 entspannen und gemeinsam ein paar angenehme Minuten haben und dann lieber noch mal eine Runde spazieren gehen und das einfach abhaken, aber auch einfach die Situation bewusster, achtsamer wahrzunehmen und sagen, ja gut, okay, unter den Bedingungen wird das heute einfach schwieriger, lass uns was anderes tun. Und selber aber auch die Situation, wie komme ich im Stall an, noch mal anders reflektiert zu haben, absolut, das sind zwei spannende große Dinge.
Ich glaube, Calming Signals oder das ganze Thema rund um die Calming Signals, das hat ziemlich viele Leute beschäftigt. Das ist zumindest so das Feedback, was ich in der Facebook-Gruppe gelesen habe. Und auch das Feedback, was hier so außer den technischen Beschwerden, bei mir kommen ja in der Regel immer die technischen Beschwerden an.
Es waren nicht viele.
Ja, das aber ist das ist natürlich das, ne, wenn du im wenn du im Team bist, dass das organisierst, dann kriegst du natürlich vor allem das Troubleshooting mit. Klar.
Ja, klar.
Das ist der Job. Also, das ist auch gar nicht blöd gemeint oder so, das ist einfach der Job.
Das aber ist dann auch einfach das, was wahrscheinlich in dem Moment den meisten Stress verursacht.
Ja, klar, natürlich. Mein persönliches Highlight war ja direkt die erste Session Montagmorgen mit Australien, wo aus welchen Gründen auch immer der Live-Link blockiert war.
Ja, ich erinnere mich. Oh. Ich hatte das parallel zur Arbeit eingeschaltet und dachte, naja, irgendwas stimmt nicht. Lass mir mal laufen, gucken, ob noch was kommt.
Hat einen kleinen Moment gedauert. Ich hätte das früher machen sollen. Ich hatte nicht genug auf Englisch, sagt man Ice in the Stomach. Ich hatte nicht genug Ice in my Stomach, zu einfach sagen, okay, wir brechen die Session jetzt ab und starten es nochmal neu, weil das war das Mittel der Wahl. Wir haben erst irgendwie alles andere im Hintergrund versucht. Hat aber nicht geholfen. Und dann haben wir abgebrochen und neu gestartet. Und dann lief es ja auch. Aber bis dahin sind schon gefühlte 500 E-Mails reingelaufen.
Ja, klar.
Und Facebook-Nachrichten und alles andere. Und dann dachte ich mir, okay, also das ist jetzt schon mal so richtig schön schief gelaufen. Schlimmer wird es nicht mehr. Von hier an können wir auch entspannt sein. Alles gut.
Richtig. Genau. Wenn es gleich am Anfang passiert.
Ja, genau. Aber das war so, das war für mich so der erste Moment natürlich. Und dann war auf der Inhaltsebene das, was ich von vielen gespiegelt bekommen habe, eben Calming Signals sind ein ganz großes Thema gewesen. Und ich glaube, wenn wir über Calming Signals reden, vielleicht müssen wir einmal auch ganz kurz sagen, was sind Calming Signals? Calming Signals sind Stress- oder Beschwichtigungssignale. Korrekt übersetzt werden das eigentlich Beschwichtigungssignale, die in verschiedenen Zusammenhängen des Unwohlseins auftreten können. Und dann müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich auch immer fragen, was ist der Auslöser für dieses Unwohlsein? Bin ich das? in dem Moment der Arbeit oder ist es ein anderes Pferd, was zu nahe kommt oder stelle ich mein Pferd einfach vor eine unlösbare Aufgabe und es versucht zu beschwichtigen und zu sagen, ich fühle mich hier gerade total unwohl, weil egal was ich mache, es kann jetzt noch falsch werden. Oder wie Rebecca gerade gesagt hat, ne, ist der Burycop an sich einfach schon so voll, dass da kein Platz mehr ist für eine neue Anfrage. Aber die Rachel hat ein spannendes Buch darüber geschrieben. Das war die erste, die es, glaube ich, im Pferdebereich aufgeschrieben hat, über Calming Signals und hat das auch schön nach Stufen des Unwohlseins geordnet. Und das fand ich auch persönlich nochmal ja sehr schön aufgearbeitet und sehr schön eye-opening. Ne? Also das Pferd fängt nicht an mit Bocken und Steigen, sondern da kommt eine ganze Menge, da kommt eine ganze Menge vorne vor. Und jetzt war der Equidemia Summit ja schon viele Wochen vor dem aktuellen Eklat irgendwie um Pferdeprofis und diverse Facebook-Videos, die da gerade wieder rundgehen. Es gibt auch ein tolles Video von Pat Pirelli auf Instagram, was, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nein. Aktuell oder wie?
Ja, ziemlich aktuell. Okay. Also irgendwie auch, ich glaube, letzte Woche gerade gewesen. Da gab es da hat er eine Demo gemacht auf irgendeiner Veranstaltung, irgendeiner Messe und hat dann Pferde mit dem Neckring eingefangen und gehorsemanshittet.
Okay. Und man hat schon ein Bild.
Ja, da kam so auch so diese ganze Leiter-Calming-Signals hoch und runter. Ja. Das arme Pferd wusste eigentlich gar nicht mehr, wie ihm geschieht und wie er irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen soll und hatte, glaube ich, echt Angst um seinen Pelz. Mhm. Und das hat dann nicht mehr viel mit Pferdefreundlichkeit zu tun, egal in welcher Reitweise das gemacht wird. Auch wenn das Pferd da in dem Moment nichts auf dem Kopf hat, heißt das nicht, dass das Pferd sich in dem Moment wohlfühlt. Ne? Der Raum nach außen war begrenzt, es war ein Roundpen, der aufgebaut war und dann...
Klar, kann nicht flüchten.
Also. Kann nicht flüchten, hatte keine Chance aus der Nummer rauszukommen, ist dann irgendwann ins Freeze abgerutscht.
Oh je.
Ist nicht so schön anzugucken. Aber der Summit war jetzt schon eine ganze Zeit lang vorher und das hat natürlich auch einen Grund. Neben meinem eigenen wissenschaftlichen Interesse hat das natürlich einen Grund, warum ich die Vorträge so zusammengestellt habe, wie wir das gemacht haben. Einmal, weil das Leute sind oder großteilig Leute sind, die mich die letzten Jahre begleitet haben und weil das viel mit meiner Perspektive gemacht hat. Aber eben auch, weil ich mir wünschen würde, dass dieses Detail, oder sind ja gar nicht Details, eigentlich ist es ja Grundlagenwissen.
Theoretisch ja. Sollte so sein, ja.
Ja, mehr in die Breite geht. So, also nicht dem Spezialisten vorbehalten bleibt, sondern reitweisenübergreifend, das war ja auch so ein bisschen die Überschrift des Summits, reitweisenübergreifend in die Breite geht. Und deswegen haben wir ja auch mit einem 0-Euro-Ticket gearbeitet. Und ich war sehr erstaunt, dass es tatsächlich schon die Calming Signals waren, die bei so vielen Menschen so viel Bewegung ausgelöst haben.
Das stimmt. Was ich auch super spannend fand, war gerade dieser Aufbau mit der Leiter und diesen verschiedenen Stufen und dann auch, okay, ein Calming Signal, wie zum Beispiel Blinzeln und dann Pausen, hat was ganz anderes, wie wenn zwei oder drei gleichzeitig passieren und auch, welche Calming Signals eher in die niedrigeren Stufen gehören und welche eher in die höheren. Das fand ich war auch mega, mega spannend nochmal, weil Calming Signals hatte wir jetzt ja schon mal so ein bisschen was, der eine mehr, der andere weniger von gehört, aber gerade auch nochmal diese Einordnung, diese Eskalationsstufen, das war nochmal auch mega, mega spannend und augenöffnend, fand ich, ja.
Ich wollte vielleicht ein anderes Thema zu dem noch eröffnen, weil ich habe darüber sehr, sehr viel nachgedacht, jetzt über die Calming Signals und eben auch sehr, sehr viel beobachtet. Ja. Ich glaube, also ich für mich, ich habe die Billie Jean jetzt seit Fohlen und ich habe das Gefühl, dass ich sie relativ gut lesen kann. Also relativ, es geht immer besser, das ist klar, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ein ganz gutes Gespür für sie und erkenne an intuitiv oder durch Erfahrung, wie auch immer, glaube ich, recht gut auch ihre Stimmungslage. Zumindest das hätte ich das Gefühl auch auf unserer Beziehungsebene, ja. Wenn ich sie jetzt natürlich nochmal mit diesen anderen Augen anschaue, ja, also auch mit diesem Wissen dahinter, was es jetzt wirklich alles gibt und welche Kombinationen es da gibt, taucht dann natürlich jetzt ein ganz anderes Bild nochmal auf, ja, beziehungsweise kommen jetzt dann nochmal mehr Informationen, die ich jetzt immer wieder versucht habe zu deuten, ja. Und was ich gerne Was ich gerne besprechen wollen würde oder in den Raum werfen wollen würde hier, das haben wir auch im letzten Gespräch, Selina, gehabt bei unserem Webinar, das wir gemeinsam hatten. In gewisser Weise, glaube ich, sind Calming Signals auch etwas, das wirklich ganz normal zum Leben dazugehört, weil es in einer sozialen Interaktion ist. Ja, also ich glaube nicht, ich glaube, dass man jetzt nicht in diese Falle tappen darf, ja, und da nehme ich mich rein, ja, dass man dann wirklich bei jedem Blinzeln oder bei jedem...
Ja, ausrastet.
Ja, und sich denkt, um Himmels Willen, sie hat geblinzelt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wie kann ich sie jetzt schützen in dieser Situation? Ja? Also ich finde es jetzt ganz, ganz spannend für mich und vielleicht für viele andere auch, wie finde ich denn diese Waage, ja, dass man sagt, in gewisser Weise, also ich weiß es nicht, zum Beispiel, ich hatte heute auch Bauchweh und war vielleicht etwas gestresster als sonst, das ist halt das Leben und bis zu einem gewissen Grad muss man halt mit den bisschen Stressoren auch dealen können. Aber natürlich darf es nicht zu viel werden und wir dürfen nicht wegschauen, aber wir dürfen sie meiner Meinung nach vielleicht auch nicht, ich will es jetzt bewusst so sagen, überinterpretieren, so wie ich es jetzt die letzte Zeit gemacht habe, dass ich wirklich total verunsichert war, wenn sie einmal kurz mit dem Huf gestampft hat, weil sie am Putzplatz vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas gesehen hat, was ihr gerade nicht passt. Mhm. Wie erlebt ihr das so?
Das ist genau der Punkt, bei dem ich gerade noch mal kurz nachhaken wollte. Mhm. Danke. Danke dafür. Du hast es schön nochmal zusammengefasst. Rebecca, magst du noch mal kurz was zu den Eskalationsstufen sagen, vor allem für die Leute, die uns jetzt zuhören und sich vielleicht für das Thema interessieren, aber den Summit verpasst haben oder im Vortrag nicht gesehen haben oder so? Das ist nämlich so ein ganz wichtiger Punkt, die Sache mit der Eskalation, ne? Ja, und auch der Deeskalation.
Ja. Ja, genau, dass sich das eben Schritt für Schritt aufbaut und jetzt, ich sag mal, so ein einzelnes Blinzeln nicht unbedingt gleich eben die Luft anhalten, oh Gott, Hilfe, wir müssen uns überlegen, wie kommen wir da wieder raus, sondern dass wir zum einen auch die ganz normale Kommunikationsebene haben, wo wir einen Input haben, der verarbeitet werden muss. Ja, gut, zum Beispiel im Moment ist es bei uns super stürmisch, aber wenn das Ohr sich dreht oder es mal blinzelt, weil von da hinten kam gerade was vorbeigeflogen, kann ich jetzt nicht ändern. Aber einfach, okay, passiert da eine Sache oder ist es mehr so, dass ich ein Blinzeln, ein Kauen, von einem Blick was anderes, Ohren und die ganze, also ob sich einfach viel mehr auf einmal verändert, um auch dann so ein bisschen bewerten zu können, naja gut, Situation ist gerade nicht so einfach, aber können wir da noch weit? Können wir den nächsten Schritt noch machen oder müssen wir sagen, okay, wir gehen auf, wir gucken uns das an, wir gehen nochmal ganz in Ruhe atmen, schnaufen, überlegen, gehen wir zurück nach Hause, gehen wir an einen anderen Ort, an dem wir uns wohler fühlen oder können wir hier einfach nochmal sagen, okay, Situation verarbeitet, wir kommen zurück in den Spann, wir können weitergehen, obwohl wir, ich sag mal, so ein Einzelne am Anfang gesehen haben oder ist es gleich so eine ganze Batterie, eine ganze Menge, die auf einmal passiert, ist es jetzt Zeit zu gucken, wie kann ich den Worry Cup wieder Schritt für Schritt entleeren, Schritt für Schritt dann zu weniger Signalen kommen, um einfach wieder in eine Komfortzone zu kommen. Weil ich sag mal, ja, wir wissen alle, das Wachstum passiert am Rand zum gelben Bereich oder auch mal aus der Komfortzone rutscht man mal raus in den gelben Bereich, aber wir wollen ja alle nicht in den roten Bereich rutschen, wo es dann wirklich stressig und anstrengend wird, einfach um da nochmal so ein bisschen die Guidance zu bekommen, okay, ab wann muss ich wirklich aufpassen, weil jetzt gerade richtig, richtig übel was am Schieflaufen ist.
Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen, die jetzt hier gerade auf den Tisch kommen, die wichtig sind. Das eine ist, ich stelle mir das immer vor wie so eine Skala von 0 bis 10.
Ja.
Und bei 0 haben wir Tiefschlaf und bei 10 haben wir Flucht und Eskalation und Pferd verlässt die Reithalle. Und wenn wir bei 0 sind im Tiefschlaf, da wird keiner mehr was lernen. So, aber auf der anderen Seite, wenn ich ein Pferd habe, das total gestresst ist oder ganz viel Angst hat und ganz viel Druck erlebt und sich eigentlich nur wie bei dem Horsemanship-Beispiel von vorhin überlegt, wie komme ich aus der Nummer irgendwie lebend wieder raus, ohne mein Feld zu verlieren, dann wird er auch nichts mehr lernen. Stress makes stupid. Aber wo finde ich so diese Mitte dazwischen? Und wenn wir uns unser Gespräch hier mal angucken, dann feuert jeder von uns in dem Gespräch alleine schon eine ganze Latte Calming Signals raus.
Mhm.
Ja, also ich zum Beispiel bin sehr gerne dabei, mir die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Ist ganz wichtig für mich. Ist für mich auch ganz wichtig, dass ich immer meine Tasse Kaffee in der Hand habe, um irgendwie was zu tun zu haben. Und so hat jeder seine Macke.
Ja, absolut.
Ne? Oder seine, ich würde gar nicht sagen seine Macke, sondern die Strategie mit einer Situation, die vielleicht unbekannt ist oder wo wir ein bisschen aufgeregt sind oder was Neues entdecken, umzugehen. Und ich glaube, das ist bei unseren Pferden auch so. Ich habe mit Rachel letztens unterhalten und wir haben lange darüber gesprochen, wo ist die Grenze zwischen Calming Signals und Schmerzsignalen? Und wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Und zwar nicht im Sinne von, wir sind uns miteinander nicht einig, sondern mit, es gibt noch keine wissenschaftliche Grundlage, da zu sagen, also hier ist die Grenze. Und ich glaube, da muss ich sagen, das ist was ich nicht mehr tolerieren kann. Ne? Also wenn Calming Signals abgefeuert werden, weil das Pferd eigentlich die ganze Zeit sagt, es tut mir hier irgendwie weh.
Ja, klar.
Das geht nicht. Aber ich finde es durchaus legitim, dass in dem Prozess von ich lerne etwas Neues oder ich komme in eine Situation außerhalb meiner Komfortzone, wir auch mal sagen dürfen, oh Mensch, ist jetzt aber gerade aufregend hier.
Ja,
ist jetzt aber gerade mal aufregend. Und dann ist das für mich ja auch eine Art des positiven Stresses oder eine Art der positiven Aufregung, aus der ich gestärkt und gewachsen rausgehe.
Ja, voll. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt, total, diese Grenze zu erkennen.
Total schwierig.
Also auch heute, ich war heute mit der Billy ausreiten. Mhm. Das erste Mal wieder seit unserer Pause. Sie hat ja 8 Wochen jetzt Pause gehabt. Mhm. Und es war etwas windig. Und ja, sie war schon gefordert mit der Situation. Ja, also es war jetzt echt so, es war nicht der smootheste Ausritt, den wir hatten. Sie ist oft stehen geblieben, sie war ein bisschen unsicher. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich habe sie dann eher ermutigt und letztendlich war es dann ein sehr, sehr schöner Ausritt. Sie ist dann auch ein bisschen, sie ist aber definitiv aus ihrer Komfortzone rausgegangen. Ja. Und ich habe mir dann diesmal wirklich schon die Frage gestellt, verlange ich jetzt zu viel von ihr? Ist es okay, dass wir ein bisschen über diese Grenze gehen? Oder war ich nicht empathisch genug mit ihr? Oder hätte ich vielleicht bin ich den Schritt vielleicht zu weit gegangen? Es hätte mir ehrlich gesagt vor dem Summit so nicht gestellt. Ich sag's dir ehrlich, ja.
Mhm. Ja, finde ich spannend. Finde ich total spannend. Ich finde auch, ich glaube, da muss man ja auch so ein bisschen darüber nachdenken, wo ist der Bereich des Wachstums?
Ja.
Und wo ist der Bereich, wo ich anfange, mich selber zu blockieren und die Möglichkeiten immer kleiner werden, weil ich Angst habe, was falsch zu machen.
Ja, voll, genau.
Ja, das, absolut.
Ja.
aber wir haben ja auch, ich glaube, ich stelle mir gerade die gleiche Frage. Ja, ich habe ja jetzt so eine ganze Herde an Jungpferden, mit denen ich spielen darf.
Ja.
Und ich erwische mich dabei, dass ich auf Signale oder dass ich auf Dinge reagiere, auf die ich vor 5 Jahren noch gar nicht geguckt hätte. Oder vielleicht auch vor 2 Jahren nicht.
Zum Beispiel? Und
der Tassi zum Beispiel, der fängt jetzt an mit der biegenden Arbeit. Mhm. Und der Tassi ist mein Kleiner, der Größte in der Gruppe ist. Ich glaube, 1,68 hat er jetzt, darf man gar nicht mehr umsagen. fängt jetzt an mit der biegenden Arbeit. Und er hat bisher alles relativ cool mitgemacht, was ich mit ihm so gemacht habe. Aber ich sehe im Moment ein durchaus gesteigertes Level of Arousal. Aktivitätslevel auf Deutsch trifft es irgendwie nicht so ganz. Ne? Also es ist dieses Level of Arousal. Vor allem in der Bodenarbeitsposition. So, jetzt frage ich mich, hat das was damit zu tun, dass mein Pferd A findet, ich bin deutlich zu langsam für seine langen Beine. Hat er nämlich recht mit. Ich bin deutlich zu langsam für seine langen Beine. Bodenarbeit wird nicht unsere Lieblingsübung werden, kann ich jetzt schon mal sagen. Ne? So. B, bin ich in meinem Lehrplan zu schnell vorangegangen, weil so viele Dinge mit ihm so einfach waren? Also muss ich ein bisschen was von meiner eigenen Medizin nehmen und sagen, ich gehe mal 3 Schritte zurück. Das ist das, was ich gerade mache. Der zeigt nämlich sehr viel Fohlenkauen. Und das ist auch ein Verhalten, was ich von ihm kenne, in stressigen Situationen mit anderen Pferden auf der Wiese, was total spannend ist, denn er ist mit Abstand der unangefochtene Herdenchef mit seinen 4 Jahren jetzt.
Und der tut Fohlenkauen noch?
Und trotzdem zeigt er immer wieder Fohlenkauen in stressigen Situationen, auch wenn er andere Pferde zum Beispiel splittet, ne, und dazwischen geht und sagt,
okay, mir, wirklich?
Ruhe jetzt, Leute. Ne? Dann schlägt er einmal mit dem Schweif, stellt sich quer dazwischen und dann zeigt er Fohlenkauen. Das ist also durchaus ein Verhalten, was ich von ihm kenne. Daraufhin habe ich auch mal seinen Kiefer röntgen lassen, weil ich wissen wollte, ob alles in Ordnung ist. Ist es? Oder C, ist eben die Biegung an sich unangenehm und ich übersehe ein Magengeschwür, ein, ja, weiß ich nicht, alles, was in den Bereich der Schmerzsignale gehört. Oder D, ich werde wahnsinnig und reagiere völlig über.
Ja, ich verstehe dich.
Ja. Ja, also Sache, ja. Und ich finde, alles davon ist eine total legitime Möglichkeit. Vielleicht kommt am Ende des Tages auch raus, dass es... Upsi, da ist mein Mann fast vom Stuhl gefallen.
Vielleicht ist es am Ende des Tages ein bisschen von allem.
Ein bisschen was von allem, genau. Also ich habe mich jetzt im Moment für Variante B. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück im Lehrplan und wir arbeiten das mal langsam in die Ruhe rein, dass er einfach zwei Dinge lernt. Einmal, meine Beine sind leider kürzer als seine. Und zweitens, es gibt keinen Grund für ihn in dieser Situation Stress zu empfinden. Ich habe aber die anderen Möglichkeiten durchaus im Hinterkopf. Und natürlich ist mir völlig klar, dass ich auf einem ziemlich hohen Level jammer und dass ich vielleicht kurz davor bin, komplett auszurasten. Aber trotzdem finde ich die Idee durchaus spannend, da mal hinzugucken und zu überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Und ich kann dir ganz, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren hätte ich darauf so noch nicht reagiert, sondern hätte einfach gesagt, okay, der lernt jetzt gerade was Neues. Ne? So, ist ein bisschen aufregend, ich hätte ihn gern weniger maulig zur Hand, da arbeiten wir dran, aber wir gehen jetzt mal hier im Lehrplan voran.
Absolut, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist halt auch mit mehr Wissen und mit mehr Reflexion kommen dann halt auch mehr diese Möglichkeiten, dass man da hinschaut, ja. Aber auch zum Teil dann, so wie du vorher gesagt hast, ist es dann manchmal auch sehr schwierig, weil man sich dann zum Teil vielleicht auch selber blockiert, ja. Also ja. Es ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, ja.
Ja absolut. Genau, aber ne, so wie Rebecca gerade gesagt hat, wir wollen ja nicht immer kleiner werden in unserem Spielraum, sondern wir wollen ja auch neue Dinge irgendwie erforschen. Und ich habe jetzt für diesen Moment meinen Frieden damit gemacht, zu sagen, es sind Kommunikationssignale. Punkt.
Ich sag mal, da muss man irgendwo ja dann auch sein eigenes Okay. Und jetzt, weil es bringt auch keinem was, wenn wir...
Nein, das ist ja nicht die Idee dabei. Ja. Na? Die Idee dabei ist ja nicht, dass man sich vor lauter Wissen lähmt, sondern...
Das ist ja das Schwierige.
Ja, genau, richtig. Aber ich habe immer so ein... Ich hab ein Interview mit der Anna Blake im Hinterkopf immer, die irgendwann mal ein spannendes Interview gegeben hat und gesagt hat, sie schaut immer danach, wie lange es nach dem Unterricht oder in der Pause dauert, bis das Pferd Calming Signals zeigt.
Okay.
Und auch da müssen wir ja sagen, oder sie hat gesagt, dass es erschreckend lange bei manchen Pferden dauert, bis das erste Blinzeln kommt. Und das ist ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe. Das war ein norwegischer Podcast, in dem ich sie gehört habe. Und danach habe ich angefangen, das Experiment selber mit einigen Schülern zu machen. Und ich muss auch sagen, es ist erschreckend lange, denn manche Pferde sagen einfach 15 Minuten nichts.
Gar nichts. Ja, Wahnsinn, oder?
Gar nichts. Genau. Und jetzt müssen wir auch sagen, ist das vielleicht nicht einfach auch eine gute Sache?
Ehrlich gesagt, wollte ich
nicht. Wenn Pferde talkative sind.
Ja, aber entschuldige. Rebecca.
Über das Thema hatten wir uns ja auch schon mal kurz unterhalten, worauf ich dann auch schon mal angefangen hatte, achtsamer darauf zu achten, wo ich sage, bei Kyrillchen, da kommen die relativ schnell, wenn wir Pause machen. Wo ich dann bewusst auch angefangen habe, nicht immer gleich in der Pause den Keks reinzustecken, sondern erstmal zu beobachten, weil wenn der Keks drin steckt, hat sich das Ganze schon mal erledigt.
Dann kommen andere Karriere.
Genau. Wenn ich dann zum Beispiel mit einem von den Pferden von einem anderen Pferd arbeite bei uns im Stall, da ist es ganz unterschiedlich. Der ist, ich sag mal, nicht so weit wie Kyrillchen, ist eigentlich ein viel selbstbewussteres selbstbewussterer Typ Pferd. Und wenn ich mit ihm arbeite, kommen wir manchmal so an die Grenze, wo er sagt, boah, jetzt wird es aber gerade anstrengend. Und wenn wir dann in die Pause gehen, dann dauert es ein ganzes Stückchen länger. Und wenn ich die Pause rechtzeitig setze, bevor es ihm zu anstrengend wird oder vorher mehr, oder dann kommen sie relativ schnell, wo ich dann auch schon festgestellt habe, ah, super spannend. Wenn ich ihn genau genug beobachte, sehe ich, wie schnell, wenn er schnell reagiert, jawohl, wir sind noch in einem Bereich, wo alles gut ist. Und wenn ich merke, okay, es dauert länger, okay, jetzt sollte ich an meine Pause denken und jetzt sollte ich anfangen langsam machen, weil sonst komme ich entweder an den Schritt, wo er still wird, und ich weiß bei ihm, ab dem Moment, wo er still wird, wird es gefährlich. Sag ich jetzt mal, weil er wird dann aus dem Still, geht er sehr schnell in den Fight-Modus. Das heißt, den haben wir, seitdem er 2,5-jährig ist im Stall und er ist jetzt 15. Und ich sag mal, da wäre ich super interessant gewesen, wenn man das Wissen, was wir jetzt haben und achten können, früher gehabt hätte. Weil 4-5-jährig sind wir regelmäßig hinter ihm hinterhergeflogen. Weil da war der Schritt, wo er gesagt hat, gut, aber du kannst jetzt machen, was du willst. Ich gehe jetzt mal 5 Runden alleine rennen, dann können wir uns wieder unterhalten. Und einfach durch dieses aufmerksame Aufpassen, wann rutscht es, haben wir das so nicht mehr. Ich sag mal, wenn ich früher mit ihm Bodenarbeit gearbeitet habe, noch so vor 2-3 Jahren, war das immer so, ah, es geht ganz gut, so 10 Minuten, tak, tak, tak. Und dann auf einmal, er hört jetzt gerade nicht mehr so zu und im nächsten Moment, peng. Okay, er geht. Gut, dass ich Handschuhe anhatte. Wir warten, bis er sich beruhigt hat. Und gerade jetzt, so die letzten 2 Wochen, wenn ich mit ihm gearbeitet habe, war das so, ah, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird er still, jetzt reagiert er nicht mehr, wenn wir Pause machen, es kommt gar kein Feedback mehr. Okay, gut, jetzt bitte langsam, bevor ich ihn doch wieder dazu schiebe, dass er sagt, ich muss euch sagen, wir machen langsam, weil ihr hört ja eh nichts, ihr seht es nicht. Das war auch ein super spannender Schritt, einfach zu merken, okay, ja, ah, das war eigentlich immer so ein, hörst du? Hörst du? Nein, hörst du nicht?
Und jetzt bin ich weg. Anwendung. Genau, da kommst du ja direkt in die Anwendung, wunderschön.
Aber da, finde ich, sieht man ja auch, wie wir vorher gesagt haben, wie lang braucht ein Pferd, bis es überhaupt Calming Signals zeigt, ja. Da sieht man ja dann, finde ich, auch, dass das per se ja auch was Gutes ist, oder?
Ja, einmal das. Und ich muss aber auch, ich habe auch immer Marks Worte, ich habe ja im Rahmen des Summits mit allen Referenten auch Vorgespräche geführt.
Ja, klar.
So ein bisschen erzählt, ne? So, was ist der Aufbau, was sind die anderen Kollegen, die mitmachen, damit wir den Content so vorbereiten konnten, dass die Puzzleteile ineinander greifen. Denn das ist was ich vom 2021 gelernt habe, vom Summit 2021 gelernt habe, dass es, auch wenn das für mich total logisch ist, weil ich mich ja 2 Jahren mit nichts anderem als dem Programm beschäftigt habe, für viele andere Leute nicht ganz logisch ist, die Querverbindungen zu ziehen.
Verstehe.
Deswegen haben wir das diesmal anders aufgebaut und ich habe wieder viele Sachen gelernt. In 2 Jahren werden wir es nochmal ein bisschen anders machen.
Ach, aber es hat sehr gut ineinander gegriffen, finde ich.
Dankeschön.
Wirklich.
Wir haben uns Mühe gegeben.
Ja.
Ja.
Voll.
Aber da habe ich Marc so ein bisschen im Hinterkopf, der gesagt hat, weißt du, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich draußen bei den Wildpferden bin, ne, da sehe ich nicht so viel Calming Signals.
Hat er gesagt?
Hat er nicht im Interview gesagt, haben wir im Gespräch mal drüber gesprochen. Wir auch gesagt haben, ja klar, die haben ja auch keinen Menschen.
Okay.
Und wir haben einen Unterschied, ne? Die Pferde sind in einer gewachsenen Herdenstruktur. Das, was wir haben, ist ja keine Herde. Also, das ist eine Lebensgemeinschaft, ist keine Herde.
Klar.
Ne? So, ganz andere Geschichte.
Das ist spannend.
Und du mal zuerst.
Nein, ich überlege jetzt nur gerade eben so, das ist ja dann auch, weil der Marc hat ja auch sehr viel darüber gesprochen, über die Sprachen. Ja? Also wir sprechen de facto kein Pferdisch und nee. Auch ein, leider, ja. Aber auch ein Pferd spricht natürlich auch nicht unsere Sprache und wir passen uns so einander an. Und zum einen glaube ich jetzt natürlich, dass die Calming Signals sicher dafür da sind, um uns zu beschwichtigen, weil unser Alltag natürlich stressiger ist als das, was sie oder ganz anders als das, was sie in der Herde erleben. Aber irgendwie dürfte das dann auch so eine Pferd-Mensch-Kommunikation auch geworden sein, oder?
Die machen es ja untereinander in ihrer Lebensgemeinschaft auch.
Also machen sie auch aber weniger, gell?
Anders. Ja, weniger. Also weniger. Wenn die Lebensgemeinschaft gut aufgebaut ist, zumindest gibt es weniger
Eskalation. Weniger, weil es weniger Stress ist.
Ja, weniger Eskalation. Aber ich denke, den Punkt, den er da hatte, ist, dass die Pferde, die in ihren Familiengruppen leben, insgesamt ja auch eine höhere Resilienz haben.
Klar.
Das war der Grund, warum leider hat die zweite Züchterin, die ich eigentlich dabei haben wollte, die noch was zum Fohlen absetzen machen wollte, nicht ihr Video einreichen können, aus persönlichen Gründen.
Okay.
Aber das war ja der Grund, warum wir am Tag vorher uns die Äthologie ein bisschen angeschaut haben.
Ja.
Weil mein Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme, schon ist, dass auch wenn wir uns Karmic Singles oder Stresslevel angucken oder auch von mir aus Trauma angucken, dass ich immer wieder an den Punkt zurückkomme, dass wenn wir resilientere Pferde haben wollen, wir eigentlich in die Zucht schon gehen müssen.
Mhm.
Ja, da muss ich an den Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendeiner meiner Lehrer hat es, glaube ich, gesagt, er hat mir irgendwann gesagt, dass es früher durchaus üblich war, dass die guten Pferde in den Sport gehen und die sehr guten Pferde in die Zucht. Mhm. Und heute machen wir es umgekehrt.
Ja.
Na, heute geht alles, was nicht brauchbar ist, in die Zucht. Und die Pferde, die, wenn die Mutter oder der Vater, vor allem die Mutter natürlich, den größten Einfluss auf das Fohlen hat, schon schwierig zu handeln ist und schon Stress-Issues hat oder Magenschmerzen oder ich weiß nicht was, dann wird dieses Verhalten natürlich auch beim Fohlen ja, Spuren hinterlassen.
Mhm.
Na, ganz klar. Mhm. Und vielleicht auch nicht, vielleicht muss die Stute auch nicht jedes Jahr einen Fohlen kriegen und total gestresst und ausgelutscht sein, sondern vielleicht kosten die Fohlen einfach das Doppelte und kriegt nur jedes zweite Jahr einen Fohlen oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ich wäre dabei, das würde ich gerne bezahlen, das würde mir viele Kosten im Nachhinein ersparen. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass wenn wir darüber nachdenken, dass wir eigentlich da ansetzen müssen und sagen, gar nicht sagen müssen, wie vermeiden wir Stress? Sondern wie erhöhen wir Resilienz?
Ja, absolut. Ich muss ja auch sagen, da war der Tag 1 von dem Summit, war ja auch genial und für mich sehr, sehr, ich habe neidvoll auf die Erfahrungen geblickt, ja, von Marc und auch von dir, also mit den Ausbildern deiner Dressurpferde, ja.
Das hat gemacht hier, ja.
Naja, Wahnsinn, ja. Und das ist vielleicht aber auch ein Punkt, der mich jetzt beschäftigt hat oder wahrscheinlich schon noch viele andere beschäftigt. Ich habe diese Möglichkeit mit der Billy leider nicht, ja. Also ich lebe mit der Billy wir leben jetzt hier in der Nähe von Wien, beziehungsweise eh schon in der ländlichen Umgebung, aber ich habe sie halt nicht bei mir in der Herde daheim, ja. Mhm. Und ich habe sie einfach in einem sehr, sehr netten Stall stehen. Sie hat da eine sehr, sehr große Weidenfläche mit einer Herde. In der Nacht ist sie allerdings schon in der Box, ja. Und es wird einem schon bewusst natürlich, dass das einfach auch nicht die optimale Haltung ist, ja. Und ich merke auch immer wieder, wenn wir plaudern und dann zum Beispiel, wir haben ja auch geredet über die Ernährung und über Rationen, Futterrationen berechnen etc., dass es schon Grenzen für jemanden gibt, der sie ehrlich gesagt eingestellt hat in einem Stall. Ja, ja.
Natürlich.
Und das ist echt ein Dilemma, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige, weil ich will es so gut wie möglich für sie haben und ich habe auch das Gefühl, dass ich das Beste, was hier in der Umgebung möglich ist, für sie rausgeholt habe und wir sind auch sehr glücklich, aber ich weiß, es ist nicht das Optimum für sie. Und das ist schwierig.
Ja, das ist die andere Frage, was ist das Optimum? Rebecca, du mal zuerst.
Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den ich so ein bisschen mitgenommen habe, wo ich nach dem Summit gesagt habe, es ist so was so zwischendrin, so was mit wow, wahnsinnig viel Wissen mitgenommen und dieses, ja gut, aber irgendwo,
voll.
Wir wohnen mitten, ich sag mal, eingegrenzt zwischen drei Großstädten.
Ja.
Ich sag mal, in der ländlicheren Ecke. Wir haben die Pferde nicht mal unbedingt irgendwo eingestellt, sondern in einem kleinen Offenstall, der in der Familie geführt wird, wodurch wir natürlich noch mal viel mehr Stellschrauben haben und trotzdem bin ich vom Platz begrenzt. Es stehen einfach die Pferde da, die da sind, sage ich jetzt mal. Und sie vertragen sich leider alle nicht so, wie man sich das wünschen würde.
Ja.
Selbst wenn man an den Gedanken denkt, naja gut, ich muss aufpassen, wie ich meine Gruppe zusammenstelle, stelle ich dann einen Teil meiner Pferde woanders ein, in der Hoffnung, dass sie da besser in die Gruppe passen.
Es ist auch echt schwierig.
Es ist total schwierig.
Sodass wir im Moment quasi die Gruppe, die da ist, halbiert haben, damit jeder so ganz gut funktioniert. Und ich sag mal, auch über Nacht haben wir für uns beschlossen, gehen sie einfach in eine gewisse Trennung. Jeder hat noch seinen Platz, wo er raus kann. Über den Zaun kommst du zu jedem anderen dran. Sie haben, ich sag mal, für da, wo wir sind, viel Platz. Trotzdem ist es wenig.
Ja.
Einfach, dass sie über Nacht auch ihre Ruhe haben, womit wir dann wieder anknüpfen quasi an, ich glaube, es war Tag 3 oder Tag 4, wo das Thema mit dem Schlaf auch war.
Ja, toll.
Mhm. Weil da ist zum Beispiel, als meine Eltern mit 2 von den Pferden unterwegs waren vor 2 Jahren, habe ich für die anderen 2 tatsächlich komplett offen gelassen, auch über Nacht. Und das lief tatsächlich ganz gut. Die haben sich auch beide schlafen gelegt. Aber sobald die anderen 2 wieder zu Hause sind, funktioniert es nicht mehr. Da braucht jeder nachts seine Ruhe, sonst schläft einer von denen nicht mehr. Mhm. Wo man dann auch sieht, okay, ja gut, aber ich habe sie lieber alle, dass sie sich über Nacht in Ruhe ausruhen können. Mhm. Es funktioniert halt nicht immer alles so ganz optimal. Wo man dann feststellt, okay, welche Stellschrauben habe ich noch, wo kann ich optimieren? Ja, voll. Dass man nach dem Moment so, boah, krass, was alles möglich ist, sage ich jetzt mal, wieder zurückkommt zu dem, okay, ich weiß, es ist nicht alles perfekt, aber wo sind noch Chancen, wo kann ich noch was machen? Und nicht in den Moment kommt, wo man sagt, ja gut, irgendwie
voll.
Sitzen wir alle gefesselt vor dem Problem und es geht nicht.
Na gut, aber ich sage jetzt mal andersrum, ne? Also wie viele von uns leben noch in der Höhle?
Ja. Richtig.
Ja, und wie viele von uns sind noch Jäger als Jäger und Sammler unterwegs?
Wie ein nettes so Beispiel.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir alle ein schlechtes Leben führen. Das
ist richtig, ja.
Nein, absolut.
Und ich würde durchaus behaupten, dass einige der Pferde, die wir halten in der freien Wildbahn, Kaninchen Löwenfutter oder auch Kaninchenfutter im Zweifelsfall wären. Schon alleine wegen mangelnder Resilienz. Ne? Also wenn man Despino jetzt in der Gruppe, schafft er das ganz gut. Aber früher haben die Praktikanten haben früher immer einen Witz gemacht und der war, Don und Despino gehen zusammen ausreiten und eine Maus läuft über den Weg.
Oh.
Also da war die Resilienz nicht so hoch. Wenn ich da heute hingucke, dann waren da sicherlich auch noch andere Probleme, aber ich denke nicht, dass unsere domestizierten Pferde per se dazu geeignet sind, alleine zu überleben. Das würden die zumindest hier in diesem Lebensumfeld auch nicht schaffen.
Nein, das glaube ich also auch nicht, dass du recht.
Im Umfeld würden auch Säugetiere in der Größe den Winter mit dem Verdauungstrakt, der bei diesen Pferden da dranhängt, das schaffen die eine Saison, weil in der nächsten sind die tot.
Mhm.
Ganz klar. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Ne,
das hat einen Grund, warum es keine Pferde in dieser Größe hier in der Region gab. In freier Wildbahn. Das darf man durchaus sich auch vor Augen halten. Domestikation ist nicht nur schlecht.
Mhm. Ja.
Mein Punkt bei der Lecture waren eigentlich verschiedene Dinge. Und zwar einmal, wir waren eine sehr große Gruppe. Man weiß also nicht, wer so da ist. Und ich erlebe immer noch, dass pferdegerechte Haltung ein Problem ist. Und zwar vor allem bei den Menschen im Kopf. Und dass wir immer wieder diese Probleme haben von, mein Pferd kann nicht in der Gruppe sein, mein Pferd hat Probleme mit den Außenreizen und so weiter und so weiter. Und deswegen fand ich es spannend, die Geschichte zu erzählen und auch zu sagen, ja, auch meine deutschen Pferde hatten Schwierigkeiten mit den Außenreizen. Vor allem zu Beginn haben wir erstmal gemerkt, der Worry Cup wurde immer voller. Ne? So, wenn die erste Wahlfamilie vorbei schwimmt und wenn das erste Rentier über den Zaun springt, da hättest du mal mein kleines Wildpferd sehen sollen. Solche Augen hat er gemacht. Ui, der war besorgt. Da mussten wir das Rentier aus dem Zaun retten. Da mussten wir uns nicht um das Pferd kümmern, sondern da mussten wir das Rentier aus dem Zaun retten, weil er das so drauf geprescht hat. Das war nicht witzig. Also für das Rentier war das echt nicht witzig. Da haben wir uns große Sorgen drum gemacht.
Oh je.
Aber dann relativiert sich das und die Pferde finden auch zurück zu ihrem Instinktverhalten, wenn man damit arbeitet im Endeffekt, ne? Und wenn man sie nicht immer besorgter macht, sondern sagt, okay, das levelt sich auch irgendwann wieder. Da kommt auch Ruhe rein, da kommt auch Bewegung rein. Und auch so eine Gruppe, ich habe auch Fälle erlebt, die haben das gehört, was ich mit den Pferden gemacht habe und dann haben die einfach irgendwo ein Pferd auf der Alm rausgelassen. In einer fremden Herde, wo das Pferd die Herde nicht kannte. Das geht natürlich nicht, ne? Das darf man nicht machen. So, wir haben daran gearbeitet, wir haben das so 2-3 Jahre vorbereitet, haben die Pferde an den Ort gebunden, wir haben eine Familiengruppe, ich mache da mal dicke Anführungszeichen an das Wort Familiengruppe. Mhm. Wir haben daran gearbeitet, eine Familiengruppe zu installieren, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und das alles gehört da mit rein. Und die Intention, die ich eigentlich hatte, außer ein bisschen damit anzugeben, wie schön wir es haben mit den Bunnies.
Ach, das habt ihr auch.
Steht dir zu. Danke. War zu sagen, okay, die Pferde schaffen das, ne? Also wenn wir das Umfeld, das Setting richtig machen und auch ein bisschen Zutrauen haben zu unseren Pferden, dann können die Leistung bringen. Das können die nicht mehr, wenn die krank sind. Dann wird das Wolfsfutter. Oder dann braucht das auch kein Wolf mehr regeln, dann fallen die auch vom Berg runter. Das schaffen die einfach nicht. Dann finden die auch nicht mehr genug Nahrung draußen, um den Bedarf noch zu decken. Aber ansonsten darf man da ruhig auch ein bisschen Zutrauen haben und sagen, hey, die schaffen das. So, das kriegen die hin. Und die kommen mit mehr Fitness daraus, weil ganz viele auch zu mir sagen, das kannst du nicht machen, du verlierst unheimlich viel an Leistung und dann hast du kein Training, weil so regelmäßig, also ja, die kommen nach Hause, aber ich habe ganz, ganz viel Zeit, ich habe das auch sehr genossen, ich habe einfach ganz viel Zeit mit meinen Pferden dann auch draußen verbracht unterwegs und das Training so ein bisschen Training sein lassen, so war auch ganz schön. Und trotzdem kamen die nicht nur mit einem höheren Fitnesslevel, sondern auch mit einer höheren Gymnastizierung, dankeschön, kamen die nach Hause und wir konnten da anknüpfen und sagen, so, ne, jetzt machen wir damit was, auch auf unserem Sandkasten, Spielplatz hier. Und ich glaube nicht, dass pferdegerechte Haltung unter dem Level von Rewilding nicht möglich ist, sondern ich würde sagen, insgesamt glaube ich einfach, dass wir unseren Pferden mehr zutrauen dürfen.
Ja, das ist schön gesagt.
Das schaffen die. So, das schaffen die nicht nur, sondern das können die. Und die haben große Freude dabei, das auch zu können. Die wachsen in ihrer Kompetenz.
Das erinnert mich jetzt gerade, es passt jetzt nicht ganz, aber der Trust-Technik-Vortrag, da ging es ja auch eben darum, dass wir in unserer Mitte sind und dadurch vielleicht auch die Pferde, uns mit den Pferden verbinden können oder ihnen auch das Gefühl der Achtsamkeit vielleicht mitgeben können. Aber lustigerweise, wenn du das sagst, dass man den Pferden auch was zutrauen kann, erinnert mich irgendwie auch an diese Trust-Technik, dass man, es ist, weil es passt, wenn nicht vielleicht ganz da rein, aber dass man einfach, wenn wir selber an sie glauben, glaube ich, glauben sie auch an sich. Also ich glaube, man kann ihnen dieses Gefühl schon auch mitgeben, ja, dass man sagt, also so auf der Art, dass man diese Gefühle so austauschen kann. Und wenn ich stolz bin oder wenn ich an das Pferd glaube, glaube ich schon, dass sie Kraft daraus schöpfen können.
Das glaube ich auch.
Ja.
Ja. Ja.
Bei deinem, ich glaube, das macht ganz gesehen, viel, ne? Wie wir sie angucken.
Glaube ich auch, ja.
Bei deinem Pferd Rebecca haben wir das ganz viel gesehen, ne? Wie wichtig
das für ihn ist. Oh ja, absolut. Wie er gewachsen ist in letzter Zeit. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn angucken, wenn wir loben, wenn wir sagen, ja, komm, trau dich, du schaffst es. Und was er dann auf einmal alles plötzlich auspackt.
Cool.
Was man gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist auch, wo ich gesehen habe, zum Beispiel, aber auch, wie diese Arbeit und dieser Input und dieses Jawohl, schaffst du, trau dich, kannst du, ihn auch wieder gestärkt hat dann, wenn es rausging in die Gruppe. Wie ihm das dann tatsächlich für dein Alltagsleben geholfen hat. Das heißt, über Sommer können wir sie tatsächlich alle vier in der Gruppe, wo sie stehen, zusammenlassen, wenn es auf die Koppel und mehr Platz hat. Und der ab und zu so ein bisschen schwieriger ist, der hat keinen Spaß mehr an Kürlchen, wenn ihm langweilig wird, weil Kürchen dann zu schnell ist und zu schnell weg. Und wenn der dann dreimal wendet, dann sagt der andere, Mist, ich bin schon wieder an dir vorbeigeflogen.
Aber wie schön,
und das
oder?
Und gibt ihm dann auch wieder dieses, guck, zack, zack, komm doch weg. Ah gut, jetzt kann ich wieder fressen, ist alles gut. Ich kann mich wieder entspannen, ich muss nicht in diesem erhöhten Arousal-Level bleiben, weil es könnte ja wieder einer kommen, sondern, ja, ich komme noch weg, ist alles gut. Ich schaff das.
Ach, das finde ich so schön. Oder?
Total gut.
Absolut. Total gut.
Ja, und also ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir unsere Pferde stärken können am Ende des Tages, dann haben wir alles richtig gemacht.
Schön, ja. Stimmt.
Und ich glaube, an der Stelle würde ich das gerne mal hier so ein bisschen framen, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde oder eine Stunde geschnackt, Mädels. Und wir sind noch nicht mal bei Tag 3. Wir haben die ersten 2 Tage geschafft. Ich würde mich sehr, wir machen das jetzt anders. Wir runden das hier an der Stelle ab und lassen das Thema Resilienz und Calming Signals und so mal genau hier. Und sprechen da vielleicht noch ein Schlusswort zu. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal Zeit habt und wir einen zweiten Teil aufnehmen können. Wir haben ja noch mindestens 3 Tage zu besprechen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
So machen wir das, oder? Mhm. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, ganz herzlichen Dank für heute Abend, liebe Rebecca und liebe Kitty.
Danke dir.
Und Dankeschön. Ich freue mich darauf, wenn wir uns vielleicht nächste Woche nochmal treffen und dann den zweiten Teil besprechen.
Das machen wir.
Bis dahin. Tschüss.
Alles Liebe.
Gerne. Alles Liebe.
So, puh, das ist lang geworden und das ist auch intensiv geworden. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Gedanken dazu mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an selina@equidemia.com oder folgt uns auf Instagram oder Facebook und schreibt mir da eine Nachricht. Wir beantworten die Fragen gerne. Wenn ihr neugierig geworden seid auf den Equidemia Online Summit, das Premium-Paket könnt ihr noch im Nachgang erwerben. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns in der Online-Akademie im Membership zu besuchen und dazu zu kommen. Und auch da besprechen wir jeden Monat viele spannende Themen. Also ich freue mich darauf, mit euch weiter in Kontakt zu bleiben. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal.